Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hi Ole.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Österreich, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Immervoll. Hi Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Ole, wollen wir zuerst mal singen, zu Beginn der Show?
Wenn du anfängst, gerne.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Pascal. Happy Birthday to you. Hast du mich schön im Regen?
Wir entschuldigen uns bei allen Hörern für diesen neuen Tiefpunkt im Starting Grid.
Es ist früh am Morgen, da bin ich noch nicht so im Singen-Modus.
Ah, ja, alles klar. Ich habe schon ganz andere Bilder von dir gesehen, was Karaoke angeht. Also ich glaube,
das ist richtig, aber das ist was anderes.
Eigentlich bist du eine geile Rampensau, aber wir wollen an dieser Stelle Pascal Wehrlein alles Gute zum 23. Geburtstag wünschen. 23 Jahre, damit ist er ja schlappe 4 Jahre jünger fast als ich und hat schon viel mehr Geld verdient.
Das ist auch nicht schwer, möchte man meinen.
Das stimmt.
Als Rennfahrer ist das ja heute so. Ja, jetzt gibt es ja da tatsächlich auch die Gerüchte, dass er nächstes Jahr dann wieder DTM fährt.
Ja, das sind sie, die Gerüchte. Naja gut, aber auf jeden Fall, Pascal, alles Gute zum Geburtstag, lass es in Amerika gut gehen und möge Gesundheit stets dein treuster Begleiter sein, auch im nächsten Jahr, das ist ja ganz klar.
Bevor alles wir auf erdenklich den, Gute.
Ja, das auch. Bevor wir auf den großen Preis von Amerika, von den USA kommen, auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas. Christian, ihr habt eine Story auf formel1.de geschaltet, die, glaube ich, den Motorsport maßgeblich beeinflussen kann in den nächsten Jahren, und zwar die EU, die sich einmischt in die Haftpflichtgeschichten der Autofahrer, der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsnehmer in Europa. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also ich habe, muss ich ganz ehrlich vorwegschicken, erstmal ein paar Tage gebraucht, um das Thema wirklich zu durchdringen und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Aber vereinfacht runtergebrochen geht es darum, dass die EU arbeitet an einer neuen Richtlinie, was die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung betrifft, die da nämlich wäre, dass jeder, der irgendwo, sei es ein Rasenmähertraktor oder ein Auto oder alles, was halt ein Fahrzeug ist und einen Motor hat, dass der Versicherungsschutz quer durch Europa überall gilt und grundsätzlich entbürokratisiert wird. Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Sache, nur ein Nebeneffekt dieser Richtlinie ist, dass theoretisch Stand jetzt auch der Motorsport eingeschlossen wäre. Das heißt, wenn Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sich in Baku gegenseitig in die Karre fahren, müsste rein theoretisch nach dieser Richtlinie die Polizei anmarschieren und darüber entscheiden, wer denn jetzt der Schuldige war, damit die Versicherungen sagen können, wer für den Versicherungsschaden aufkommen muss. Das ist natürlich für den Motorsport totaler Quark und wird insofern tatsächlich ein Erdbeben für den Motorsport bedeuten, weil gerade wenn wir es runterbrechen auf die Kategorien, wo noch nicht so viel Geld im Spiel ist, also zum Beispiel Kartsport oder auch den semiprofessionellen Hobbyrennsport, Bergrennen und so weiter, ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass die Leute alle für extrem hohe Versicherungsprämien aufkommen können. Extrem hoch deswegen, weil natürlich Motorsport wird die Versicherung nicht eine normale Haftpflichtversicherung zulassen, sondern da wird man dann anders versichern müssen. So, und jetzt gibt's bis zum 20. Oktober die Möglichkeit für Interessensgruppen, für Unternehmen, für Rennfahrer, also im Grunde genommen eigentlich für jeden EU-Bürger, über eine Website, und die kann man aufrufen über den Artikel, den du angesprochen hast bei uns, da findet man den Link drin, können Interessensgruppen sich dazu äußern. Und die FIA zum Beispiel ist hergegangen und hat sich mit allen 102 europäischen Motorsportvereinen, die in der FIA zusammengeschlossen sind, zusammengesetzt und hat ein Positionspapier erarbeitet, in dem vor diesen Gefahren gewarnt wird. Und das wurde oder wird, da bin ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, ob das schon passiert ist, aber dieses Positionspapier wird da eingereicht. Ich gehe davon aus, dass letztendlich auch bei der EU die Vernunft sich durchsetzen wird, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das Thema Motorsport dabei einfach übersehen hat. Und letztendlich ist es ja auch der Grund für eine Befragung, um genau auf solche Themen dann hinzuweisen. Also, aber vielleicht, wenn jemand das jetzt hört, der irgendwo mit einem Unternehmen im Rennsport aktiv ist oder der selbst Rennen fährt, kann ich nur dazu aufrufen, beteiligt euch auch an dieser Umfrage der Europäischen Union, meldet da all eure Bedenken an, weil das wird dazu führen, dass dann letztendlich ein stimmiges Gesetz dabei rauskommt. Weil würde das so implementiert werden, wie das jetzt momentan geplant ist, und das ist ja, wie gesagt, noch nicht die Endversion, dann wäre es tatsächlich eine mittlere Katastrophe. Also Chris Aylett, das ist der Vorsitzende oder Präsident oder Geschäftsführer, ich weiß jetzt den genauen Titel nicht, der Motorsport Industry Association, also das ist eine englische Motorsportvereinigung, aus diesem Cluster kommend, der in Silverstone da ist mit ganz vielen Rennteams und Zulieferern. Der hat gesagt, dass das tatsächlich den Motorsport an den Rande des Ruins treiben würde und dass es ganz dramatische Folgen hätte. Ich glaube, das ist so, aber wie gesagt, umso mehr sind alle dazu aufgerufen, die das betreffen würde, sich an dieser EU-Befragung zu beteiligen. Und nochmal der Hinweis, den Link dazu gibt es in dem Artikel auf unseren Webseiten motorsporttotal.com, formel1.de und neuerdings ja auch motorsport.com.
Wenn ich mir eine Frage erlauben darf, ist es denn so, dass das jedes Mal einfach gilt für die Strecke, auf der gefahren wird? Könnte man nicht einfach sagen, der Hauptsitz der Formel 1, also sozusagen der Veranstalter, den verschieben wir nach Amerika, dann gilt da amerikanisches Recht?
Ja, es betrifft tatsächlich nur Rennstrecken in Europa, das ist richtig.
Also es ist quasi immer ein weltweites einzeln,
Thema.
Okay, also es ist immer nur einzeln für jedes Rennen dann ein interessantes,
genau,
Thema.
Okay.
Richtig. Okay. Gut, dann empfehle ich euch einfach mal diesen Artikel zu lesen. Lohnt sich, ist sehr lesenswert. Dieter Ranken und Christian Nimmervoll haben den zusammen verfasst. Und ja, damit lassen wir das hinter uns und kommen auf den großen Preis der USA in Austin, Texas. 5,516 Kilometer auf dem zusammengeklautesten Kurs des Formel-1-Kalenders. Ein bisschen Hockenheim, ein bisschen Silverstone, ein bisschen Istanbul. An die Strecke kann sich wahrscheinlich kaum noch einer so richtig erinnern. Aber wenn ihr mal genau reinschaut, dann seht ihr das im Circuit of the Americas. Und Ole, man muss ja sagen, diese Strecke, und das ist schon einer dieser Knackpunkte, die ist zwar zusammengeklaut und hat von allem so ein bisschen etwas, ist aber bei weitem nicht uninteressant.
Nee, das muss man tatsächlich sagen. Also das, ich führe so eine Hassliebe zu Austin irgendwie. irgendwie an sich mag ich diese Strecke nicht wirklich, auch weil sie auch woanders stehen könnte als in den USA. Also man merkt gar nicht, dass man in den USA ist, abgesehen von diesen lustigen Bemalungen. Aber dann ist es auch wieder so, dass die Rennstrecke doch tatsächlich sehr gute Action liefert und tatsächlich sehr anspruchsvoll ist, eben weil das ja einfach so ein massives Bauwerk ist, ja. Und du hast ja gerade gesagt, da ist ja irgendwie alles drin. Ja? Und das macht die Strecke dann tatsächlich besonders und hebt sie dann natürlich auch von anderen Kursen wie China oder Bahrain oder Indien, legendär damals, dann tatsächlich ab. Und das finde ich dann ganz interessant. Und wenn man dann sich mal so die Historie anguckt, die ja noch nicht so lang ist, dann erinnert man sich dort auch schon an denkwürdige Momente. Und dieses Jahr könnte ja hier die WM entschieden werden. Das ist ja bereits der Fall gewesen in Austin. Und von daher bin ich gespannt aufs Wochenende.
So ein bisschen amerikanisch, Christian, finde ich schon. Wenn man die Strecke so ein bisschen dreht, kann man da eine Waffe rauserkennen.
Ja, das passt dann ja auch wunderbar zu Texas.
Ja.
Ja. Da kann ich übrigens eine kleine Anekdote oder als ich erfahren habe, dass die Formel 1 nach Austin geht, dachte ich erstmal, oh, Texas, ganz tiefer Süden und konservativ natürlich, wie man das kennt, Erdöl und so weiter, NASCAR-Land, alles, was man da an Assoziationen hat. Nur Austin, und das wusste ich, bevor die Formel 1 dahin kam, auch nicht, Austin ist tatsächlich eine fast linksliberale, aufgeschlossene Stadt, jetzt unabhängig von der Rennstrecke, die wirklich cool ist, also auch mit europäischen Lebensflair, wo abends jede Menge Live-Musik stattfindet. Die haben auch abseits des Grand Prix auch Live-Musik-Festivals, teilweise natürlich Country, aber auch andere Geschichten. Also Austin als Stadt macht richtig Spaß. Man kann da gut ausgehen, gut essen gehen. Zur Strecke raus fährt man dann, ich weiß nicht mehr, es ist 2-3 Jahre her, dass ich da war, aber ungefähr eine halbe Stunde oder 15 Minuten von Downtown raus. Oder vielleicht ist es auch mehr, aber es ist jedenfalls nicht so tragisch. Und die Rennstrecke selbst ist dann relativ in einem abgeschiedenen Land. Also da ist drumherum eigentlich nicht viel, außer die eine oder andere Tankstelle. Aber ich teile euer Urteil, die macht richtig Spaß. Also gerade dieser erste Sektor, und das ist eine Strecke, die du vergessen hast in den zusammengewürfelten Nummern, der erste Sektor mit diesen vielen geschlängelten Kurven, der erinnert mich so ein bisschen an die SS in Suzuka. Also auch fahrerisch echt eine Herausforderung. Die erste Kurve, die so ein bisschen ansteigt, schwer einzusehen ist und gerade am Start auch immer Raum lässt für mehrere Linien und auch fürs Überholen daher ganz dankbar ist, das hat schon was. Also ich bin ein Fan von Austin, weil es, wie gesagt, dieses Amerikanische so ein bisschen mischt mit europäisch aufgeschlossen. Ich find's gut, bin Fan.
Ja, ich bin vor allem Fan davon, dass wir dieses Jahr durch diverse Musikkonzerte ein Qualifying um 23 Uhr haben werden. Ja. Also da bin ich als europäischer Kernfan natürlich groß begeistert von,
muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja gar nicht deine Zeit, Kevin, da schläfst du ja schon lange.
Unter der Woche ja. Aber am Wochenende natürlich nicht, aber das kollidiert mit dem Sportstudio. Also da muss ich mich wirklich sehr entscheiden, was ich dann gucke. Nein, das ist natürlich ganz klar.
Das eine auf dem Fernseher, das eine auf dem irgendwie Laptop oder Computer, ist nur einfach, oder Handy.
Hallo. Irgendwann muss auch mal Schluss sein mit ständig Third und Second Experience
Second Display. Screen Experience.
Second Screen Experience, genau.
Diese Entscheidung übrigens halte ich für totalen Quatsch, weil ich weiß nicht, ob man das einfach übersehen hat, indem man Austin, dem Event vor Ort, was Gutes tun wollte. Also ich will da gar keine bösen Absichten unterstellen, aber ich weiß nicht, ob man es übersehen hat oder ob man das bewusst in Kauf nimmt, dass es natürlich die ganzen Tageszeitungen vor ein Riesenproblem stellt in Europa, weil die halt mit dem Redaktionsschluss nicht mehr klarkommen und somit das Qualifying am Sonntag in Tageszeitungen gar nicht abgebildet sein werden.
Stimmt.
Das ist echt ein Problem, denke, dass die sich dadurch aufgemacht Amis, haben.
Ich denke, das ist den Amis ziemlich scheißegal. So schließlich spielt Justin Timberlake. Und Justin Timberlake hat sicherlich gesagt, ich spiele nur, wenn x Leute vor der Bühne stehen.
Es kann natürlich sein, dass die Absicht dahinter war, dass man bei einem Grand Prix mal einfach auf den europäischen Kernmarkt pfeift und man sagt, wir haben das größere Ziel, die Formel 1 in Amerika, make Formula 1 great again. Und dass man halt schaut, dass man für Amerika einfach ein Top-Event hinbekommt. Mit, ich glaube, Justin Timberlake wird ja da sein, oder? Das sind Dinge, die ich nicht so genau verfolge. Das heißt, wenn der Justin Timberlake auftritt, wird man halt auch in den amerikanischen Medien, die sich jetzt nicht nur mit Motorsport befassen, mutmaßlich schneller abgebildet, als das sonst der Fall wäre. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich war das die Intention dahinter. Wie gesagt, für den europäischen Kernmarkt total beknackt, wenn man das mal so plump sagen kann.
Aber was bedeutet das für die Teams? Ich meine, normalerweise ist zwischen dem dritten freien Training und dem Qualifying sind 2 Stunden Zeit oder 3 Stunden, jetzt sind es 5. Also es ist dann doch, das bringt doch den ganzen Rhythmus irgendwie auseinander.
Ja, wobei das Problem wäre jetzt eher andersrum, wenn die viel weniger Zeit hätten. So rum ist es ja ein bisschen eine Disruption, hilft mir mit dem deutschen Wort. Also es zerrüttet so ein bisschen den Tagesablauf. Aber es ist ja so, dass die Zeiträume eher gestreckt werden. Von daher ist es jetzt, glaube ich, nicht das Riesenproblem, was die Logistik der Teams angeht.
Von Vorteil könnte es natürlich sein, wenn du im dritten freien Training abfliegst, hast du mehr Zeit, das Qualifying zu reparieren. Ja. Ne?
Also gute Nachrichten für Romain Grosjean.
Ja. Und vielleicht für Carlos Sainz, wenn der Logistikpartner, wenn er für den Logistikpartner dann Sachen austragen muss. Ne? Denn das ist ja auch das Bild der Woche für mich gewesen. Die ersten paar Bilder von Carlos Sainz im Renault-Outfit mit dieser Kappe und diese Art und Weise, wie er stand, sah ja einfach aus wie ein DHL-Paketbote. Das ist
einfach, du hast ja auch einen tollen Tweet bekommen, ne?
Ja, ich hab das auch dann in einen Tweet verfasst, hab gesagt, weil montags in Deutschland, Christian, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aufgrund von Tarifverträgen und so, die Post kommt montags nicht in Deutschland. Ne? Also ganz oft einfach nicht, nur die wichtigsten Briefe. Dann habe ich dann einen Post gemacht bei Twitter und habe geschrieben, wenn ich heute schon nicht die Post bringen kann, dann bringe ich Ihnen die Pakete. Ne? One Team, Hashtag One Team, DHL-Paket da reingepackt und dann das Bild von Carlos Sainz. Und dann habe ich ein paar Tage später den Tweet zurückbekommen, für Briefsachen wenden Sie sich bitte an die Deutsche Post, wenn es um Pakete geht, sind wir für Sie da, wir brauchen mehr Infos. Danke DHL, danke, dass ihr darauf eingegangen seid. Ja, ganz lustig auf jeden Fall, Carlos Sainz im Renault ist natürlich auch eines dieser Themen. Nach einer kurzen Pause legen wir aber los mit Lewis Hamilton. Das ist ja quasi die Heimstrecke von Lewis Hamilton. Keiner ist bislang dort erfolgreicher gewesen. Er wurde dort bereits Weltmeister und kann das an diesem Wochenende unter Umständen wieder schaffen. Wir blicken voraus auf den großen Preis der USA hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Christian Nimmervoll. Ja, wir besprechen den großen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas. Wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, dann wundert euch nicht, bei Christian Nimmervoll wird gebaut und deswegen ist aber trotzdem dabei, Christian. Und das finde ich, das ist Commitment, das ist wichtig, das brauchen wir.
Ja, ich weiß nicht, in welche Ecke ich mich verziehen soll, weil überall passiert was hier. Aber heute on the bright side wird Estrich gemacht. Das heißt, jetzt ist endlich mal die Drecksarbeit dann vorüber.
Ja. Ah, sehr schön. Es geht voran bei Christian Nimmervoll zu Hause. Und wir hoffen, dass du da auch weiter gute Fortschritte machst in deinem neuen Zuhause. Soll das nämlich sein. Und trotzdem vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, hier auch dabei zu sein. Der große Preis der USA, er war bereits ein Weltmeistermacher. Vor 2 Jahren konnte sich Lewis Hamilton in Austin den Titel sichern. Gegen Nico Rosberg war das. Es gab eine Berührung. Es gab, in der ersten Kurve war das nämlich, hat ihn Lewis Hamilton Nico Rosberg ein bisschen rausgedrängt. Naja, und dann wurde er Weltmeister. Und das könnte dieses Jahr wieder passieren, Ole. Wie muss es denn ausgehen, dass Lewis Hamilton dieses Jahr Weltmeister wird?
Also wenn Sebastian Vettel ausfällt, so wie in den letzten Rennen in gewisser Weise, dann reicht ihm, glaube ich, zweiter oder dritter Platz, und wenn Lewis Hamilton gewinnt und Sebastian Vettel nicht besser als Sechster wird, dann ist Lewis Hamilton Weltmeister. Also eigentlich eine machbare Aufgabe für Lewis Hamilton.
Ja, Christian, machbar und, wenn man Lewis Hamilton kennt, natürlich auch sehr wichtig, denn der große Preis der USA, das ist in gewisser Weise sein Heimrennen. Ja, er ist Brite, aber er fühlt ja dieses amerikanische Lebensgefühl, Hollywood, Glitz, Glamour. Und seit 2012 wird ja in Austin wieder gefahren und bislang hat immer Lewis Hamilton gewonnen, außer 2013 ein gewisser Sebastian Vettel. Also Hamilton klar der Dominator in den USA.
Genau, und dazu kommt noch, dass er 2007 auch in seinem ersten Jahr in Indianapolis gewonnen hat. Das war direkt eine Woche nach seinem ersten Grand Prix in Montreal. Also eigentlich in den USA erst einmal geschlagen worden. Und für ihn wäre es natürlich, glaube ich, besonders wünschenswert, auch in Texas, in den USA wieder Weltmeister zu werden, weil er macht ja keinen Hehl daraus, dass er irgendwann eine zweite Karriere starten möchte als Sänger, Schauspieler, was auch immer, man weiß es nicht so genau. Celebrity, glaube ich, wäre der Oberbegriff, den man dafür verwenden muss. Und da hilft es ihm natürlich, in Amerika große Entscheidungen herbeizuführen. Er tut alles oder sehr viel für seine Popularität in Amerika, treibt sich auch mit diversen Rockstars, Popstars, also mehr Popstars eigentlich als Rockstars, so mit den harten Jungs, mit den E-Gitarren hat man ihn ja noch seltener gesehen. Ja, Lewis Hamilton, Amerika ist für ihn wichtig, was die Vermarktung angeht, und er ist da aus irgendeinem Grund auch besonders erfolgreich. Und die WM-Ausgangslage ist ja die, wie Ole schon richtig gesagt hat, er hat 59 Punkte Vorsprung, 75 braucht er nach Austin, um Weltmeister zu werden. Und selbst wenn das jetzt nicht in Austin klappt, was nicht ganz so einfach ist, dass er es dieses Wochenende schon hinkriegt, wird es früher oder später wahrscheinlich klappen. Weil auch wenn Sebastian Vettel jetzt gewinnt und Lewis Hamilton wird Zweiter, Dritter, Vierter, macht er in Wahrheit einen Riesenschritt in Richtung Titel. Das Einzige, was wieder ein klein bisschen, und selbst da würde ich klein bisschen stark betonen, Spannungsmoment in diese WM bringen würde, wäre tatsächlich ein Ausfall von Lewis Hamilton beim gleichzeitigen Sieg von Sebastian Vettel. Aber auch dann haben wir ja immer noch weit mehr als einen Sieg Abstand zwischen den beiden. Also es ist schon richtig tough für Vettel, jetzt das Ding noch zu drehen.
Ole, wir beide sind ja Wrestling-Fans und du hast es gerade im Off-Gespräch so ein bisschen gesagt, wenn es eine Storyline wäre, also wenn es eine Dramaturgie dahinter gäbe, ein Drehbuch, dann müsste Lewis Hamilton eigentlich dieses Wochenende ausscheiden.
Ja, es wird irgendwie so gut ins Bild passen, ne? Wenn er jetzt sehr, sehr großen Vorsprung hat, den Sack jetzt irgendwie schon sich Rennen vor Schluss zumachen, und das klingt alles ein bisschen so, als wäre es zu einfach, ja. Deswegen wäre es für die Dramaturgie für diese, wenn man das mal als Geschichte betrachtet, ja, dann wäre es natürlich besser, wenn Lewis Hamilton ausfällt, weil dann schürt das wieder so ein bisschen Hoffnung und dann vielleicht ist er beim nächsten Rennen auch vielleicht nicht so gut aus irgendeinem Grund, fährt dann irgendwie nur Siebter oder so und dann ist es wieder zumindest anscheinend offen. Das ist natürlich dann trotzdem nicht so. Aber es ist so ein bisschen so, für die Medien ist es, glaube ich, ganz angenehm. Letztendlich muss natürlich, wenn man in Storyline denkt, Lewis Hamilton Weltmeister werden, damit sie beide nächstes Jahr den fünften Titel fahren. Das ist klar. Deswegen darf Sebastian Vettel eigentlich nicht Weltmeister werden. Aber so, wenn man so eine Geschichte hier schreiben würde, wäre das, würde ich das so machen.
Übrigens noch eine Parallele. Ja, und noch eine Parallele zu Wrestling, zu WWE. Dieses Wochenende sind diese Streifen in der Boxengasse, ja, sind nicht blau, sondern pink, denn man, genau, arbeitet auch mit Susan G. Komen zusammen. Das ist ja in Amerika Breast Cancer Awareness Month, also man möchte aufmerksam machen für die Heilungsmethoden von Brustkrebs und da arbeitet die Formel 1 der Circuit of the Americas ebenfalls mit Susan G. Komen zusammen.
Richtig, wir kennen das schon lange.
Ja.
Ja. Kevin und ich sind das schon gewohnt und die Formel 1 macht das jetzt auch. Übrigens sind ja die ultrasoften Reifen an diesem Woche auch nicht lila, sondern auch pink.
Ja, guck, also man tut alles dafür, das Marketing...
Eigentlich müsste die an Top India gewinnen.
Eigentlich ja, ne?
So vom Ding her. Das wäre natürlich riesig.
Das wäre wirklich groß, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusion hingeben. Christian, kann es einen anderen Favoriten geben als Lewis Hamilton an diesem Wochenende?
Ja, schon. Also ich glaube, dass sowohl Ferrari als auch Mercedes ganz gute Chancen haben, in Austin zu gewinnen. Wird mit Sicherheit wieder ein bisschen von der Tagesform abhängen. Du hast mir gerade im Off-Gespräch vorher schon gesagt, ich wusste das nicht, dass die Wettervorhersage eher schlecht ist. Ja. Das heißt, selbst wenn der Regen ausbleiben sollte, wird es mutmaßlich nicht ganz so heiß sein, wie sonst in Texas der Fall ist. Nicht ganz so heiß würde jetzt wieder eher ein bisschen für Mercedes sprechen, weil wir wissen ja, dass denen hilft, wenn es kühler ist. Ich glaube, dass tatsächlich, und ich weiß, wir wiederholen uns da, aber dass zwischen den drei Top-Teams wirklich fast alles möglich ist, weil Red Bull hat auch wirklich aufgeschlossen. Austin ist jetzt nicht nur Vollgas, also auch der Motorennachteil wird da nicht ganz so extrem zum Tragen kommen. Ich tue mich schwer mit einer Festlegung auf einen klaren Favoriten. Das Einzige, wo man sich, glaube ich, schon relativ festlegen kann, das habt ihr ja auch gerade schon angerissen, ist, dass es wohl wieder aus den drei Top-Teams jemand sein wird. Alles andere wäre schon echt eine Sensation. Also da bräuchte es dann wirklich ein Regenrennen dafür wahrscheinlich.
Ja, wir können ja mal so ein bisschen auf die Wettervorhersage gucken. Ole, Freitag 27 Grad, relativ niedrige Regenwahrscheinlichkeit, aber es soll wohl zwischendurch auf jeden Fall mal regnen. Samstag könnte es trocken bleiben bei 30 Grad, aber Sonntag, ja, am Rennsonntag 24 Grad und 60% Regenwahrscheinlichkeit aktuell. Und ein Regenrennen, das könnte doch dann Sebastian Vettel eventuell helfen, weil der performt ja im Regen ganz gut.
Ja, das kann er an sich ganz gut. Das wäre vielleicht das, was ihm so ein bisschen tatsächlich helfen würde und vielleicht für Lewis Hamilton gefährlich sein könnte, auch wenn der natürlich im Regen sehr gut ist. Das ist klar. Aber das wäre natürlich eine Chance. Ist natürlich, da kannst du auch ganz schnell mal neben die Strecke rutschen, also gerade in Austin. Nico Rosberg weiß das ja, wie das geht. Das haben wir ja 2015 gesehen, da war es ja auch so eine, ja, so ein Regenrennen, ja, wo es dann später abgetrocknet ist. Da war allerdings Red Bull sehr gut. Ja, und bei Regen, da geht es natürlich vor allem auch um Max Verstappen.
Ja, und Red Bull generell, Christian, ne, würde ich sagen. Daniel Ricciardo fühlt sich ja in Amerika auch sehr wohl. Also lässt sich auch immer was einfallen. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr wieder so einen stylischen Bart hat. Glaube ich allerdings nicht, aber er hatte ja mal ein Jahr lang so einen. Und dann haben sie auch immer diese Cowboy-Cappies, diese Cowboy-Hüte gehabt und sowas. Das war ganz cool. Und auch Max Verstappen befindet sich ja auf einem absoluten Hoch. Also mit den Red Bulls. Und wir haben ja schon gesagt, der Sieger kommt wohl von den ersten drei Teams. Und mit dem Streckenlayout müsste der Red Bull doch unter Umständen gut funktionieren und könnte den Mercedes auch wieder schlagen.
Ja, dem stimme ich zu. Und gerade wenn es regnet, haben wir gesehen, ich glaube, war das Suzuka, wo wir das Training verregnet hatten? Ich meine schon.
Ja.
Klar, Suzuka war das. Weil da hat Red Bull ja tatsächlich sehr, sehr deutlich im Regen den Ton angegeben. Und das zeigt schon, glaube ich, dieses Auto hat sehr viel Anpressdruck. Das hilft im Regen natürlich besonders. Gleichzeitig wird die Leistung der Motoren noch stärker relativiert als im Trockenen. Also sollte es tatsächlich regnen im Rennen, würde ich tatsächlich Red Bull leicht favorisieren. Wobei Regen natürlich immer eine große Portion Zufall enthält und Sebastian Vettel und Lewis Hamilton da jetzt auch nicht gerade Nasenbohrer sind. Also fahrerisch können die das auch sehr gut. Was das Technische betrifft, sehe ich tatsächlich bei Regen Red Bull auf der Pole Position sozusagen.
Was ich bei Formel1.de ziemlich cool finde, Christian, ihr habt doch immer wieder Geschichten, die sich ums Technische drehen. Und wir hatten ja hier immer auch wieder die Frage von euch, die Bitte von euch, ein bisschen mehr auf das Technische einzugehen. Und wir hatten ja in Suzuka den Zündkerzenvorfall von Sebastian Vettel. 59 Euro haben ihn aus dem Rennen gerissen, haben ihn wahrscheinlich die WM gekostet. Da muss doch jetzt viel passieren, dass er wirklich noch Weltmeister wird. Und Sven Heidinger hat das Ganze erklärt. Woran lag es denn bei der Zündkerze? Und das ist ja echt verrückt, ne? In der Formel 1 ist die Zündkerze unfassbar wichtig und ich glaube, bei Ferrari wird man jetzt vor diesem Grand Prix in Amerika wirklich alles 10.000 Mal kontrollieren, dass da wirklich nichts kaputt geht.
Ja, richtig, aber jetzt muss ich zugeben, du triffst mich da an einem wunden Punkt, weil die Geschichte habe ich nicht selbst gemacht und mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt.
Nee, macht
ich
ja nichts.
Also die genauen Details noch nicht erklären. Das kannst du vielleicht selbst tun, ansonsten kann ich die Hörer nur auf den Artikel von meinem Kollegen von Sven verweisen, der das mit Sicherheit hervorragend erklärt hat.
Ja, es ist nämlich so, dass die Zündkerze im modernen Formel 1 Verbrennungsmotoren nur ungefähr 10 mm groß ist. Ja, ein Durchmesser von 10 mm hat und durch diese Vorkammer, es gibt eine kleine Vorkammer zwischen dem Zylinder und der Zündkerze, wo das Benzin reinfließt. So, und da wird dann so eine Fettwolke erzeugt und wenn diese enormen Verbrennungsdrücke dort kommen, also ihr müsst euch vorstellen, es pumpt ja die ganze Zeit durch und die Zündkerze kann die nicht standhalten, dann fehlt halt dieser ganze Druck. Ja, und dann haben wir das Problem mit Sebastian Vettel, der Lieferant NGK hat das da so ein bisschen verschlammt auch, also die 59 Euro, die gehen dann wohl auf deren Rechnung, aber ich finde das, wie gesagt, super verrückt und Sven Heidinger hat das sehr, sehr gut zusammengeschrieben, also Formel1.de ist da eure Adresse. Aber so ein technischer Ausfall, Christian, das darf auf keinen Fall in den USA passieren.
Ja, also Sebastian Vettel und Ferrari sind generell am Anschlag. Wenn die in der WM diese Mini-Chance, und wir reden ja wirklich nur noch von einer Mini-Chance, wenn sie die am Leben erhalten wollen, dann dürfen die sich keinen technischen Ausfall mehr erlauben. Dann ist wirklich durch, weil dann sind 59 Punkte übrig. Und das wäre schon der Fall, dass auch Lewis Hamilton ausscheidet, wenn der dann noch 15 Punkte oder so mitnimmt. Dann ist also Ferrari kann sich keinen Ausfall mehr leisten. Und natürlich sind wir jetzt in der Phase der Saison, wo irgendwann auch die Lebensdauer der Motoren eine Rolle spielen könnte, im Sinne von, wenn jemand einen fünften Motor braucht, kriegst du halt auch eine Gridstrafe. Also auch das würde, glaube ich, Ferrari mit einem Schlag massiv zurücksetzen. Kann aber natürlich umgekehrt auch bei Mercedes passieren. Also ist auch nicht ausgeschlossen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass technisch irgendwas passiert, die ist jetzt gegen Saisonende hin natürlich am größten.
Tja, Ole, was machen wir mit Ferrari an diesem Wochenende? Was ist dein Gefühl, wenn du an Ferrari denkst?
Ja, irgendwie so gar keins. Also ich glaube nicht, dass sie gewinnen werden. Ja, ich denke, Vettel wird irgendwie so Dritter oder irgendwie sowas, weil das Ding ist halt, Red Bull muss man hier, glaube ich, wirklich auf der Rechnung haben, trotz der langen Geraden, aber die gibt es ja mittlerweile überall, das ist sowieso so eine Krankheit irgendwie von modernen Formel-1-Rennen, muss immer eine überlange Gerade geben, aber ich glaube, Red Bull ist ganz gut dabei und die haben auch eine ziemlich gute Fahrerfahrung, deswegen, ich glaube, Ferrari muss sich da strecken, um an die ranzukommen. Und ich denke, die werden sich da mit Mercedes um die ersten Plätze battlen, gerade wenn es am Sonntag kühler wird. Ferrari, ja, also das Ding ist, eigentlich würde man sagen, Ferrari ist immer noch so gut wie am Anfang der Saison. Allerdings zeigen sie es halt nie, weil sie halt irgendwie nicht nur 100 Meter weit kommen oder weil sonst wieder irgendwie was ist. Und wenn sie es jetzt mal irgendwie auf die Straße bekommen, wirklich mit beiden Autos wirklich so wieder richtig, richtig gut vorne mitzufahren, dann haben sie auch vielleicht wieder eine bessere Chance. Aber irgendwie sehe ich das nicht. Und ja, Vettel muss ja eigentlich gewinnen, aber das wird er, glaube ich, nicht.
Nee, das nicht. Aber der Red Bull, Christian, da muss man ja auch wirklich sagen, da funktioniert das Zusammenspiel zwischen Motor und Chassis richtig, richtig gut. Das ist ja etwas, was Cyril Abitbol auch gerne für das Werksteam haben will. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Da gab es ja auch ein paar Veränderungen. Aber diese lange Gerade, das ist jetzt nichts mehr, wovor sich Red Bull fürchten muss.
Nein, müssen die nicht, vor allem auch, weil die sich, glaube ich, bewusst dazu entschieden haben, teilweise auf diesen Strecken, weil sie ohnehin sehr viel Anpressdruck haben, dass sie dann halt die Flügel einfach um einen Tick flacher stellen und das Handicap auf den Geraden somit ein bisschen geringer ausfällt. Sie sich das gleichzeitig aber auch in den Kurven leisten können, weil sie eben von Haus aus ein sehr hohes Downforce-Level haben. Ich teile diese Einschätzung, habe es ja auch vorhin schon gesagt, dass mit Red Bull echt zu rechnen sein wird. Ich glaube, im Trockenen auch, aber im Regen nochmal besonders verschärft. Und besonders spannend wird es ja an dem Punkt, das haben wir auch zuletzt gesehen, wenn Max Verstappen oder Danny Ricciardo in der Startaufstellung irgendwo da vorne stehen, weil die haben natürlich nichts zu verlieren. Und die wissen auch, dass ein Lewis Hamilton oder ein Sebastian Vettel im Zweifel nicht so dagegen halten wird, weil die haben eben schon was zu verlieren. Also auch das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt in der Rechnung, der Red Bull helfen kann, weil auch wenn man in Austin überholen kann, hilft es natürlich, wenn du nach der ersten Kurve vorne liegst.
Und es wären ja wichtige Punkte im Zweikampf um Platz 2 mit Ferrari, ne? Das kann ja doch noch interessant werden, genau, in der Konstrukteurs-WM. Also Red Bull ist auf jeden Fall motiviert, ich glaube viele andere auch noch im Feld, deswegen lassen wir die Top-Teams jetzt mal hinter uns und sprechen gleich über den Rest des Feldes, da hat sich einiges getan, einige Fahrer sind gewechselt, werden ihr Formel-1-Debüt feiern, wir sprechen drüber hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, bleibt dran.
Hören, was andere denken, meinsportradio.de, folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf den großen Preis der USA in Austin, Texas. Am Sonntag um 21 Uhr ist Rennstart live auf RTL, bei Sky und im ORF, wo auch immer ihr Formel 1 schaut. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und der Chefredakteur unseres Motorsportpartners motorsporttotal.com, formel1.de, die Portale, die alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren, Christian Nimmervoll. Und wir hatten die Top-Teams hinter uns gelassen und kommen jetzt zum Rest des Feldes, denn wir haben hier die Möglichkeit, auch mal über die zu sprechen und Renault und Toro Rosso. Das sind ja zwei wichtige Themen an diesem Wochenende und wir beginnen vielleicht mit Renault, Christian. Carlos Sainz Junior ist neuer Co-Pilot sozusagen, Teamkollege von Nico Hülkenberg, muss es natürlich richtig heißen, hat Jolyon Palmer abgelöst. Ja, ich habe mich ein bisschen mokiert über diese Bilder von ihm, als Postbote verkleidet, dann bei Renault zu fahren. Aber wir müssen uns natürlich echt vor Augen halten. Mit Carlos Sainz bekommt Renault einen verdammt schnellen, talentierten Fahrer ins Team. Und Cyril Abitbol hat sich ja über die Leistung und die Entwicklung von Renault geäußert. Den Artikel könnt ihr auch auf formel1.de nachlesen. Den haben die Kollegen Roman Wittemeyer und Jonathan Noble zusammen verfasst. Die Performance sei überraschend, die Standfestigkeit enttäuschend. Es gab ja einige Rennen, wo der Motor dann doch in die Knie gegangen ist. Kann Carlos Sainz noch mehr aus diesem Auto rausholen, Christian?
Das wird natürlich jetzt auf Anhieb, glaube ich, schon einigermaßen schwierig für Carlos Sainz, weil auch wenn der vom Talent her ein sehr gesegneter Rennfahrer ist, ein Umstieg in der Saison ist mit Sicherheit schwierig. Also wenn der gleich am ersten Wochenende mit Nico Hülkenberg auf Augenhöhe fahren kann oder vielleicht sogar einen Ticken schneller ist, dann hat der Nico Hülkenberg ein Problem für seine weitere Karriere, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Also ich lasse mich da überraschen. Wo wir auf jeden Fall davon ausgehen können, glaube ich, ist, dass Carlos Sainz auf Anhieb schneller sein sollte, als Jolyon Palmer das war. Alles andere wäre tatsächlich eine negative Überraschung. Und was die längerfristige Perspektive in diesem Team angeht, wird das natürlich sehr spannend. Weil das sind beides Fahrer, die so richtig die Chance noch nicht gehabt haben, in einem echten Siegerauto zu sitzen, wo beiden Fahrern aber die meisten Experten eigentlich zutrauen, dass sie das Zeug haben, um Grand Prix zu gewinnen. Also das wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Für Nico Hülkenberg auf den ersten Blick wäre es natürlich bequemer, Jolyon Palmer in Grund und Boden zu fahren. Man kann das Glas aus seiner Sicht, glaube ich, auch, aber auch halb voll sehen, weil Carlos Sainz wird relativ hoch angesehen als sehr großes Talent und sollte sich gegen Carlos Sainz durchsetzen, ergeben sich da vielleicht in seiner Karriere nochmal Möglichkeiten. Ob das denn dann überhaupt der Wechsel in eins der drei jetzigen Top-Teams sein muss oder ob es einfach heißt, dass er sich bei Renault seinen Platz absichert, das sei dahingestellt, weil die Zeichen gehen ja schon dahin, dass Renault sich recht gut entwickelt. Das sieht man jetzt, die machen sehr aggressiv, treiben die Teamweiterentwicklung voran. Das zeigt die Fahrerwahl, wo sie ja auch ein bisschen in die Geldtasche gegriffen haben, um Julian Palmer loszuwerden und Carlos Sainz zu holen. Das zeigt auch die Verpflichtung von Marcin Budkowski, worüber wir ja schon gesprochen haben letzte Woche oder vor zwei Wochen. Also bei Renault bewegt sich was. Und eine Ergänzung vielleicht noch zu dem Thema Zuverlässigkeit, das du angesprochen hast. Da geht es ja bei Renault nicht nur darum, dass die den ein oder anderen technischen Defekt hatten, der dann auch zum Ausfall geführt hat oder zum Problem im Qualifying oder Training oder ähnliches, sondern es geht auch darum, dass die aufgrund dieser Probleme mit der Zuverlässigkeit die Motorpower halt nicht voll ausfahren können zu jedem Zeitpunkt. Und da sind wir dann bei diesem Magic-Motorenmodus, von dem immer die Rede ist bei Mercedes und Ferrari. Das kann Renault noch nicht, weil es für deren Motoren zu riskant wäre, auch nur für einen kurzen Zeitraum mehr Leistung freizugeben. Und das ist der Kern, der dahinter steckt, wenn Renault von Zuverlässigkeit spricht. Also ich glaube, wenn die ihren aktuellen Motor mehr ausreizen könnten, und das ist ja letztendlich Zuverlässigkeit, hätten die auch schon sehr viel erreicht.
Aber die Probleme, Ole, könnten ja nächstes Jahr kommen, wenn man nur noch drei Motoren nutzen darf und dann natürlich die Update-Implementierung für alle Teams schwierig wird. Aber wenn man weiß, dass man als Team eh schon so ein bisschen Probleme hat in dieser Standfestigkeit des Motors, dann muss Renault sich eventuell nächstes Jahr richtig strecken.
Ja, nicht nur Renault, würde ich sagen. Ne?
Nein, aber über die sprechen wir gerade.
Aber so ganz generell, ich weiß sowieso nicht, was ich davon halte, dass nächstes Jahr nur noch drei Motoren erlaubt sind. Also das wird im Chaos enden. Also das ist definitiv Fakt. Und wenn du am Anfang der Saison einen schlechten Motor hast, was die Zuverlässigkeit angeht, dann ist die Saison eigentlich gelaufen. Und Renault ist halt immer mal wieder so. Mal sind sie da, was das angeht, richtig gut. Mal halt überhaupt nicht. Und deswegen, ja, also die Fahrerpaarung ist sicherlich eine Chance für nächstes Jahr. Ne? Also schon eine starke Fahrerpaarung auf Papier. Aber wenn es von der technischen Seite dann nicht besser läuft als in diesem Jahr, wird es dann auch im nächsten Jahr schwierig und da hilft auch ein Carlos Sainz nicht.
Schauen wir auf die menschliche Komponente. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz. Ist Carlos Sainz mehr Chance für Nico Hülkenberg in deinen Augen oder mehr Risiko?
Meinst du jetzt Ole oder mich?
Ja, Ole, Entschuldigung.
Ach so, ich hatte gerade, dass du mit Christian redest.
Nee, Ole.
Na, das ist irgendwie verstanden. Das ist eigentlich eine gute Frage. Also man weiß ja, ich glaube, die beiden werden sich ganz gut verstehen, schätze ich mal. Und vielleicht auch ganz gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, Nico Hülkenberg und Renault kann das eigentlich nur helfen, dass Carlos Sainz im Team ist und dass da so ein bisschen irgendwie Feuer hinter ist. Aber ja, das kann man schlecht abschätzen. Das Carlos Sainz wirkt jetzt auf mich nicht wie jemand, mit dem man große Probleme hat, vor allem wenn er die Pakete bringt. Vielleicht ist es aber auch eher andersrum, dass Nico Hülkenberg vielleicht das Problem ist. Das weiß ich nicht, das wird sich im nächsten Jahr zeigen. Es sollte vielleicht besser laufen zwischen Dani Kiat und Carlos Sainz.
Ja. Trotzdem bringt Carlos Sainz natürlich auch ein gewisses Politikpaket mit ins Team, Christian. Ne? Sein Vater ist ja nicht abgeneigt dazu, auch mal so ein bisschen den Daumen drauf zu halten, was da so mit seinem Sohn passiert.
Ja, richtig. Ich kann mir aber gut vorstellen, die sind jetzt, also der alte Carlos Sainz Senior hat ja sehr stark Politik gemacht, um wegzukommen von Toro Rosso und in ein größeres Team zu kommen. Und Renault war da schon seit 1,5 Jahren eigentlich die Station, wo die hin wollten. Von daher glaube ich nicht, dass jetzt zumindest in der Anfangszeit Großpolitik über den Sainz Senior gemacht wird. Wie es denn dann ist, wenn es nicht so gut läuft, weiß ich nicht genau. Aber vielleicht hat Carlos Sainz Senior auch so ein bisschen daraus gelernt, was bei Red Bull passiert ist, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund gehalten, von außen betrachtet hat er sich ja sowieso, aber hinter den Kulissen hat er halt doch recht gut sich da eingemischt in die Themen. Vielleicht hat er auch seine Lehren daraus gezogen und zieht sich jetzt so ein bisschen zurück. Das ist ja etwas, was wir bei Vätern schon öfter erlebt haben. Lewis Hamiltons Vater Anthony war ja am Anfang auch sehr stark involviert, ist dann immer stärker rausgegangen. Mein Landsmann Christian Klien, da war Vater Johannes Klien, den ich persönlich sehr schätze und echt gern mag, aber wurde bei Red Bull auch nicht immer gut gefunden, dass er sich da ständig rumgeturnt hat. Oder bei Max Verstappen gibt es auch erste Tendenzen, zumindest auf ganz kleinem Niveau, dass sich der Jos so ein bisschen stärker zurücknimmt und dafür bei Red Bull andere Aufgaben übernimmt. Also ich glaube, es ist bei Vettern immer so, und wenn Carlos Sainz sich mit seiner eigenen Karriere etabliert, wird es auch da so sein, glaube ich, dass irgendwann der Vater sich nach und nach immer weiter zurückzieht.
Ja, vorbei die Zeiten, als Papa Button einfach nur die Bar geleert hat und sich nicht um die genau. Politik seines Sohns gekümmert hat. Jenson Buttons Biografie übrigens, jetzt bald im Handel, ne? Ich glaube diese Woche sogar oder nächste Woche. Auf jeden Fall solltet ihr euch die mal durchlesen. Soll wohl sehr, sehr gut gewesen sein, sehr, sehr gut geworden sein, was zumindest die ersten Reviews angeht. Und vielleicht können wir ja hier auch in der Sendung mal drüber sprechen. Kommen wir zu Toro Rosso. Daniel Kwiat feiert sein Comeback im Toro Rosso für ein Rennen offensichtlich, was natürlich für ihn, und wir haben ja schon drüber gesprochen, Ole, was mich eigentlich die Frage stellen lässt, warum sagt Daniel Kwiat dazu nicht nein? Jetzt darf er für das Rennen in den USA neben Brandon Hartley, vielleicht kannst du gleich mal sagen, wer Brandon Hartley ist, fahren, und danach wird er wieder abgelöst von Brandon Hartley, denn Pierre Gasly wird dann die nächsten Rennen ja auch wieder drin sitzen. Der darf diese Woche zur Superformula, zum Finale nach Japan, um dort noch Champion zu werden. Also alles irgendwie eine verwobene, verschrobene Kiste, und Daniel Kwiat ist und bleibt der größte Verlierer der Formel 1.
Ja, es ist wie in den guten, in der guten alten Zeit, Anfang der 90er, wo einfach bei den kleinen Teams einfach jedes Wochenende mindestens ein Fahrer ausgetauscht wurde und dann wieder einer zurückkam und dann wieder ganz neu und so. Ja, warum sich dann Ikea das antut, das weiß ich nicht. Geld wahrscheinlich. Ja. Der hat einfach nichts anderes zu tun. Ich würde es an Danny Kwiat Stelle auch lassen, vor allem, wenn es dann tatsächlich so ist, dass Brandon Hartley die Saison zu Ende fährt. Dann würde ich an Danny Kwiat Stelle sagen, wisst ihr was, leg mich am Arsch. So nach dem Motto, weil Brandon Hartley ist verdienter Fahrer in der WEC, also WEC Champion 2015, glaube ich. 2015 oder 16. Und dieses Jahr Le Mans Sieger. Also der kann schon ein bisschen was. Der kommt auch eigentlich aus dem Pool von Red Bull. War allerdings 2009 war es, glaube ich, oder 2008 bei den Tests. 2009 genau, zur Saison 2009 zu den Tests dann nicht gut genug für Toro Rosso. Deswegen fuhr dann der legendäre Jaime Alguersuari für Toro Rosso. Wer erinnert sich nicht? Und jetzt ist er wieder da aus der Versenkung. Was Red Bull angeht, verschwunden. Allerdings in der WEC natürlich ein riesengroßer Name und von daher auch eine Chance für Toro Rosso, dass der allerdings dann denigiert. Er setzt der ja schon einige Podestplätze herausgefahren hat und ja auch Daniel Ricciardo 2015 in der WM geschlagen hat. Das ist schon noch wieder ein harter Nackenschlag für Danny Kwiat. Und dann kommt er jetzt für ein Rennen zurück und ist dann quasi für ja immer raus. Das heißt aber auch, dass Max Verstappen in Mexiko gewinnt. Und von daher bin ich dann ganz zuversichtlich.
Ja, das stimmt. Das bleibt die Statistik. Ja, Christian, genau deswegen habe ich eigentlich auch Daniel Kwiat gerade als größten Verlierer der Formel 1 bezeichnet. Weil viele würden jetzt sagen, was redet der Scheuren da? Es ist doch der Palmer oder wer auch immer. Nee, es ist für mich Daniel Kwiat, der ins Red Bull A-Team gesetzt worden ist, da eigentlich eine richtig gute Performance geliefert hat. Dann hat es 2, 3, 4 Rennen nicht geklappt. Da wurde degradiert, ins Toro Rosso-Team zurückgesteckt. Max Verstappen dafür ab zu Red Bull und jetzt ganz raus. Also so richtig glücklich kann und wird er nicht sein.
Ja, das ist echt eine bittere Karriere, und weil ich finde, dass das, es kommt im Fernsehen, glaube ich, wenig rüber, aber wenn man bei dem bei seinen Roundtable-Runden sitzt, nach Qualifyings und nach Rennen, wo meistens ja nur 5, 6 Hanseln sich dazu einfinden, dann ist das eigentlich ein guter Typ, der auch mal kernige Sprüche loslässt, der gut drauf ist, aber gleichzeitig auch, wenn er mal auf irgendwas sauer ist, nicht verbirgt und nicht zum großen Diplomaten wird. Also ich habe irgendwie was übrig für den. Ich finde, das ist nicht so ein schlechter Typ, wie er nach außen wirkt. Und aber die Karriere ist natürlich total bitter, weil ging sehr schnell aus der GP3 in die Formel 1, hat dann durch Sebastian Vettels Weggang bei Red Bull völlig überraschend diese Chance erhalten, im A-Team von Red Bull zu fahren. Hat das eigentlich ganz gut gemacht, natürlich nicht so überragend wie Max Verstappen, der ja direkt daherkam und das erste Rennen gewonnen hat, aber stand auch, ich glaube, zwei, dreimal auf dem Podium, ich weiß nicht mehr genau, lief ganz gut bis zu dieser Totalausfallnummer in Sochi, und dann hat er halt dieses nächste Blackout gehabt, der jetzt gerade in Singapur, wo er das Auto völlig unnötig weggestellt hat. Und ich glaube, da ist dann halt dem Dr. Marco einfach der Kragen geplatzt. Und man hat gesagt, okay, that's it, jetzt geben wir dem Gasly mal die Chance. Und dann ist gleichzeitig die Nummer mit Sainz zu Renault passiert. Und so wurde jetzt Brandon Hartley aus der Versenkung geholt, der ja eigentlich aus dem Red Bull-Kader schon verabschiedet wurde, aber immer noch unterstützt wurde mit Logos auf dem Helm und so weiter, auch im Porsche. Also da gab es immer noch eine Verbindung. Und ich glaube, dass die Situation jetzt so ist, ich habe mit niemandem drüber gesprochen von Toro Rosso, muss ich zugeben, aber wenn man Helmut Marko so ein bisschen kennt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Ansage ist vor Austin, und so wird man das dem Dani Kiat schmackhaft gemacht haben, dass er da jetzt sich herablässt dazu, ein Rennen zu fahren, dass man ihm einfach gesagt hat, weißt du was, du kriegst jetzt die Chance hier in Austin, sei deutlich schneller als der Brandon Hartley, dann haben wir keine Diskussion, dann wirst du auch in diesem zweiten Auto sitzen, dann wirst du auch für nächstes Jahr in Betracht gezogen, aber dann muss er jetzt in Austin auch liefern. Ich kann mir echt vorstellen, dass Helmut Marko das so ein bisschen als Ultimatumsrennen für Dani Kwiat betrachtet, und schauen wir mal, ob er das hinbiegt oder nicht. Einfach wird es mit Sicherheit nicht, weil ich glaube, dass Brandon Hartley schon ein Talent ist. Diese erste Formel-1-Chance, bevor er zu Porsche in die WEC gegangen ist, die kam einfach ein bisschen früh für den. Aber der kann Auto fahren. Und man hat ja auch eine ganz gute Referenz gehabt von ihm, weil er im gleichen Auto saß wie Mark Webber. Und man kann Mark Webber ungefähr einordnen. Von daher, das ist mit Sicherheit kein schlechter. Also bin ich sehr gespannt. Und dann gibt's noch ein Argument, das natürlich theoretisch für Dani Kwiat spricht, weil wenn Toro Rosso jetzt beide Fahrer austauscht, also mit Hartley und Gasly in den Rest dieser Saison und dann auch in die nächste Saison geht, gibt's halt einfach keine Referenz mehr. Und Dani Kwiat wäre so eine Referenz, weil wenn man weiß, Pierre Gasly ist um ein paar Zehntel schneller als Dani Kwiat, kann man den ungefähr mit Carlos Sainz auch in Relation setzen. Wenn man jetzt zwei ganz neue da drin hat, sind solche Vergleiche halt tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Also wenn das jetzt das Ultimatumsrennen für Dani Kwiat ist, ne, dann ist das schon hart unfair. Also wenn du bedenkst, dass er die letzte Zeit nicht mal im Freitagstraining im Cockpit saß, um zu fahren. Klar, du verlierst innerhalb von 2 Wochen oder 3, 4 Wochen jetzt nicht dein ganzes Können in der Formel 1, aber das wäre schon eine linke Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber es muss so sein, weißt du, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, weil ansonsten, wenn man dem Kwiat gesagt hätte, du kommst jetzt für Austin zurück und alles andere fährst du nicht mehr, dann glaube ich, hätte der tatsächlich gesagt, wisst ihr was, ich zeige euch hier meinen Mittelfinger und ihr sucht euch jetzt einen anderen Fahrer dafür. Also muss man dem irgendwas in Aussicht gestellt haben, und dann kann es eigentlich nur so sein. Nochmal, ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe auch nicht mit dem Dr. Marko drüber gesprochen, aber es ist zumindest eine Version, die für mich Sinn ergeben würde. So.
Nun, wir werden das natürlich, denke ich, übers Wochenende auch verfolgen
und, können. Und Kevin, einen Nachsatz vielleicht noch, ja, dass Helmut Marko für übertriebene Fairness bekannt wäre und für übertriebenes Sensibilität, ja, okay, seinen Fahrern gegenüber, ist ja jetzt auch nicht gerade ein Thema.
Nee, das stimmt. Gut. Da habe ich jetzt gerade auch nicht dran gedacht. In diesem Sinne werden wir das Ganze auch weiter verfolgen. Könnt ihr auch bei Formel1.de im Formel1-Live-Ticker jeden Tag die neuesten Informationen zur Formel 1 minutenschnell und aktuell zusammengefasst von den Redakteuren von Formel1.de und natürlich auch auf motorsporttotal.com gibt's auch Informationen zur Formel 1 und zu jeder anderen Rennklasse. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann gleich noch zu den letzten Teams Haas, McLaren, Williams und Sauber kurz vor dem großen Preis der USA. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de. Mit der Vorschau auf den großen Preis der USA in Austin, Texas. Und wir haben noch ein paar Teams, über die wir sprechen müssen. Habe gerade eins vergessen, Force India. Und Christian, Force India macht von sich reden. Gute Leistungen und mit Perez und Ocon auf jeden Fall wieder zwei Fahrer, die Potenzial haben, in den oberen Bereich der Punkte zu fahren.
Ja, irgendwie hat man so den Eindruck, die haben ja das letzte größere, wirklich auffällige Update der kleineren Teams gehabt mit diesem Stegosaurus Flügel, ja, Flügel kann man also
Flügelteilchen,
jeder weiß, was ich meine, ja. Genau. Also da, man hat den Eindruck, dass Force India von den kleineren Teams das einzige Team ist, das die Entwicklung wirklich durchzieht. Und das ist bei denen ja auch so ein bisschen Trend geworden in den letzten Jahren, dass die teilweise ab Barcelona oder so erst ein größeres Update bringen, also am Anfang der Saison ein bisschen gemütlicher angehen, wobei ich nicht glaube, dass die Füße hochlegen, aber die gehen wohl einfach strategisch anders an die Saison heran. Und je länger die Saison dauert, desto besser werden die im Vergleich zu den Toro Rossos, Haases und so weiter dieser Welt, die die Entwicklung ja, großteils sagen sie das auch, schon weitgehend eingestellt haben. Also bei denen passiert noch richtig was vorwärts. Konkret Austin, glaube ich auch, dass ein Pflaster sein kann, was denen gar nicht so schlecht liegt, weil da gibt's lange Geraden, da gibt's auch Kurven, wo du ein bisschen Power brauchst. Das Auto kann auch Kurven fahren, das wissen wir auch inzwischen. Suzuka lief's ja auch nicht so schlecht. Also ja, Force India sehe ich durchaus wieder unter normalen Umständen gemeinsam mit Renault vielleicht an der Spitze des Mittelfeldes. Wahrscheinlich auch noch eher als Williams, weil Austin eigentlich auch eine Strecke sein müsste, die dem Williams nicht so schlecht liegt. Nur bei Williams ist tatsächlich irgendwo der Wurm drin. Vielleicht auch, weil man halt sagt, man schreibt dieses Jahr einfach ab. Weiß ich nicht genau, aber Force India würde ich auf der Rechnung haben, so für die Positionen 6 bis 10.
Perfekte Überleitung zu Williams, Ole. Da gibt's ja immer dann noch die Diskussionen um den Fahrer, der dann neben Lance Stroll nächstes Jahr im Cockpit sitzen wird, 2018. Es wird eine Evaluierung durchgeführt, sie läuft weiter. Robert Kubica scheint ja dann doch irgendwann so ein Favorit zu sein auf diesen Posten. Bleiben noch ein paar andere Namen im Hintergrund, aber trotzdem, das kann ja dann auch nicht so ganz leicht sein für zum Beispiel Felipe Massa, der ja gesagt hat, er möchte spätestens bis Brasilien eine Entscheidung haben, damit er beim Ausfall in Brasilien wieder weinend den Fans Tschüss sagen kann. Das ist ja auch das, wo wir über Dramaturgie gesprochen haben, aber trotzdem bei Williams, da scheint man sich echt schon, und wie Christian gesagt hat, das Jahr jetzt abgehakt zu haben, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr besser wird.
Ja, an sich schon, das ist richtig. Ich weiß eigentlich gar nicht, was sie da eigentlich wirklich machen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hab schon mal gesagt, wenn Robert Kubica und vor allem Paul Di Resta die aussichtsreichen Kandidaten für dieses Cockpit sind, dann muss man vielleicht auch irgendwas geraucht haben bei Williams oder so. Also klar, Robert Kubica hat vielleicht in gewisser Weise die Chance verdient. Er war ja jetzt diese Woche auch wieder testen in Ungarn, hat sich da wohl aber auch mal gedreht, ja. Williams hat das nur in Anführungsstrichen produktiv genannt. Das kann natürlich alles sein.
Man hat ihm gesagt, dreh dich mal.
Ja. Das Bild. Genau. Weil das Paul Di Resta wirklich eine Option ist, also nichts gegen Paul Di Resta, ist schon ein guter Fahrer, also der ja auch immer noch in der DTM aktiv ist, ja. Aber der war die ganzen letzten Jahre eigentlich nicht auch nur in Ansätzen relevant, ja. Und jetzt soll er plötzlich dieses Cockpit übernehmen. Also dann können sie auch Anthony Davidson da reinsetzen. Der fährt auch noch WEC, ja. Also weiß ich nicht, da würde ich vielleicht an Felipe Massa festhalten, der hat aber auch nicht so richtig Bock irgendwie, ja. Es wäre natürlich schon sehr lustig, wenn er dann dieses Jahr in Brasilien das gleiche nochmal machen würde als letztes Jahr. Das würde ich schon sehr gut finden. Aber da gibt es glaube ich tausend andere Kandidaten, die du besser reinsetzen könntest. Allen voran, auch wenn es blöd klingt, Julian Palmer. Der ist wahrscheinlich immer noch besser als zum Beispiel Paul Di Resta oder was weiß ich was. Also ich finde es sehr abstrus. Am Ende wird es natürlich trotzdem Robert Kubica. Ja, einfach weil die diese PR haben wollen. Und weil Nico Rosberg wahrscheinlich dahinter steht. Deswegen, aber irgendwie ist das sehr merkwürdig. Und ich glaube, nächstes Jahr Williams, also da habe ich kein gutes Bauchgefühl, ja. Außer man baut wieder ein solides Auto und Lance Stroll wächst über sich hinaus. Aber was das Ganze da irgendwie soll, verstehe ich nicht wirklich. Und in Austin wird es, glaube ich, auch nicht so richtig gut laufen bei Williams.
Entscheidend ist, Christian, glaube ich, auch, dass die Kohle fehlt, ne? Und Robert Kubica ja eventuell neue Sponsoren rankarren kann durch die PR, die dann interessant werden könnten, weil bei Williams das Budget der Entwicklung jetzt nicht das höchste ist im Formel-1-Feld. Das wurde ja auch klar in den Interviews, die Claire Williams noch so gegeben hat jetzt, dass da der Grosch nicht so locker sitzt. Und mit Paul Di Resta als eventuellen Fahrer kommen wir schon aufs nächste Team Sauber zu sprechen, wo Pascal Wehrlein ja auch noch händeringend nach einem Cockpit für 2018 sucht. Und wenn alles schlecht läuft, er bald wieder eine Tür neben sich zumachen kann, denn die DTM-Gerüchte, die DTM-Gerüchte sind ja heiß am Laufen gerade. Und die einzige Chance für ihn wäre ja tatsächlich, dass Williams sagt, wir nehmen Paul Di Resta, aber eigentlich fährt Pascal Wehrlein.
Ja, also wenn Ole sagt, dass bei Williams man irgendwie nicht so richtig durchblickt, dann kann ich ihm nur recht geben. Ich glaube, Williams hat verschlafen, auf dem Fahrermarkt einfach rechtzeitig zuzuschlagen, oder vielleicht haben sie das auch probiert, sind aber gescheitert, weil sie einfach momentan nicht das attraktivste Team aus dem Mittelfeld sind. Also das muss man ganz nüchtern sagen. Seit dieser Saison, wo die auf Mercedes-Motoren gewechselt sind, da lief es dann 2 Jahre eigentlich einigermaßen gut, so dass man so einen Best-of-the-Rest-Status hatte. Aber seither ging es eigentlich technisch nur noch bergab und man hat sich wirklich nicht mehr so hervorgetan. Und ich glaube, dass der Williams halt nicht die attraktivsten Möglichkeiten hatte, sich bei Fahrern anzubieten. Und jetzt steht man irgendwie da und hat so die Wahl zwischen Pest und Cholera, sage ich jetzt mal ganz polemisch. Wobei wir natürlich nicht wissen, wie gut ist denn Robert Kubica? Also das ist das große Fragezeichen. Aus der Vermarktungssicht wäre Kubica mit Sicherheit eine hochspannende Geschichte, allein aus all den Gründen, die der Ole schon aufgezählt hat. Aber wir wissen einfach nicht, wie gut der ist. Ja? Wenn man den sieht und wenn man seinen Arm sieht, seinen Unterarm, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Aber es wird schon einen Grund haben, dass man den testet. Die Resta, weiß ich nicht, da kann man auch vermarktungsseitig nichts gewinnen, und dass der nicht mehr Weltmeister wird in diesem Leben, ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Da steht man halt irgendwie blöd da. Und weil du Pascal Wehrlein ins Spiel gebracht hast, tatsächlich wäre das, glaube ich, der Fahrer, der Williams noch am ehesten helfen könnte, was das rein Fahrerische angeht. Da gilt es halt, dieses Problem zu lösen, dass Martini im Idealfall einen Fahrer braucht, der älter als 25 ist, um wirklich in allen Ländermärkten der Formel 1 Werbung machen zu können. Auch da hat es ja schon Signale gegeben, dass man sich überlegt, dass man dann in diesen paar Ländern, wo der Pascal Wehrlein zu jung ist, vielleicht einen dritten Fahrer ranzieht als Werbeträger. Das wäre dann Paul Di Resta vielleicht. Aber ja, es knarrt und knirscht bei der Fahrerfrage bei Williams. Pascal Wehrlein deswegen eben interessant, vielleicht dieser eine Satz noch ganz kurz, weil er mit Sicherheit ein bisschen Unterstützung von Mercedes mitbringen würde, ja. Weil ich glaube schon, dass Toto Wolff versucht, den Pascal Wehrlein irgendwo in der Formel 1 zu platzieren. Aber da gibt es eben eigentlich nur noch Williams, es sei denn, es passiert doch bei Sauber irgendwie noch ein Wunder, aber das ist auch schwer vorstellbar, weil da gibt es Ericsson mit den Schweden und da gibt es einen Ferrari Junior. Also eher unwahrscheinlich, dass es bei Sauber klappen wird. Schauen wir mal, Pascal Wehrlein zu Williams wäre die Geschichte, die, und jetzt vergessen wir mal diese ganze Martini-Nummer, die eigentlich am besten passen würde.
Ansonsten heißt es, Robert, schieb ihn raus. So. Ein Heimspiel, ein echtes Heimspiel haben wir ja noch, Haas F1 in Amerika, das zweite Jahr. Ja, ähnlich enttäuschend, wie das erste Jahr dann in der zweiten Hälfte verlaufen ist, obwohl man jetzt wieder ein bisschen besser gepunktet hat. Ole, wie sind deine Aussichten für Haas an diesem Wochenende?
Da fragst du mich jetzt was.
Ja, mach's kurz, ne? Viel Zeit haben wir nicht mehr.
Nix.
Gut. Und auf den Punkt gebracht. Christian, siehst du es anders? Glaubst du, Haas wird da dieses Wochenende irgendwas reißen?
Nein, ich habe echt ganz schwer einzuschätzen. Manchmal funktionieren die ja ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Ich glaube, die spannendste Frage bei Haas ist die, welche Bremsen tun sie denn jetzt rein beim Grosjean? Also wird sich nicht groß was verschieben, weil auch die ja schon, und die sagen das ja auch offensiv, am Ende ihres Entwicklungszyklus sind, da wird, glaube ich, nichts Dramatisches passieren.
Schöne Sache noch, kleine Anekdote, McLaren-Honda-Fahrer Fernando Alonso wird mit einem Sonderdesign fahren, und zwar dem seines Indy-Helms, natürlich dann nicht mit der Nummer 29, sondern mit der Nummer 14, finde ich ziemlich cool, Ole. McLaren, ein Kandidat für dich auf die Punkte mit steigender Form?
Ja, würde ich schon sagen, also trotz dieser langen Geraden sollte dem McLaren diese Strecke eigentlich liegen. Man hat ja letztes Jahr gesehen, da würde Fernando Alonso, glaube ich, Fünfter oder Sechster nach diesem, ja, doch fast legendären Kampf mit Carlos Sainz dann. Und deswegen glaube ich, dass die dieses Wochenende auch wieder gut sein werden. Weil die Strecke ist viel Aerodynamik und das kann der McLaren und das kann auch Fernando Alonso, der sich natürlich hier so ein bisschen auch in Szene setzen will und beweisen will. Weil er hatte ja diesen legendären Auftritt beim Indy 500 und ich glaube, viele Fans werden auch wegen ihm da hinkommen, denke ich mal. Da passt auch dieses Helmdesign ganz gut. Und deswegen glaube ich, dass die hier wieder auch wieder gut sein werden und um die Punkte mitfahren können. Übrigens eine Sache noch, ich würde es lustig finden, Brandon Hartley dann nächstes Jahr, also um den gab es ja Indycar-Gerüchte, der nächstes Jahr Toro Rosso fährt und den Platz, bei den er hätte einnehmen können, dann Julian Palmer einnimmt. Und das Indy 500 gewinnt. Ja. Das will ich feiern.
Gut, da würde ich jetzt nicht so viel Geld drauf verwenden. Aber ey, ne? Spekulationen müssen sein. Wir werden das Ganze jetzt tippen. Die Formel 1 natürlich auch bei uns im Tippspiel bei Kicktipp. Geht auf meinsportradio.de, auf Aktionen im Dropdown-Menü, dann auf Kicktipp Formel 1. Und vergesst nicht zu tippen, wenn ihr angemeldet seid. Denn es gibt immer noch die Chance, zwei Karten für das Grand Prix-Wochenende 2018 in Ungarn zu gewinnen. Und wir tippen jeweils die ersten drei, die Pole Position, und beantworten die Frage, ob Carlos Sainz vor Nico Hülkenberg ins Ziel kommt. Christian, fang an.
Ich glaube, Carlos Sainz kommt vor Nico Hülkenberg ins Ziel, aber nicht aus eigener Kraft, sondern weil da irgendwas passiert. Ich tippe eine im Regen erzielte Pole von Max Verstappen und ich glaube an einen Ferrari-Doppelsieg Sebastian Vettel vor Kimi Räikkönen. Einfach aus Dramaturgiegründen und weil sich das Glück so ein bisschen drehen muss. Und Dritter wird Daniel Ricciardo.
Okay, Ole?
Das ist mutig. Ich sage ja. Pole und Sieg Lewis Hamilton. Lewis Hamilton gewinnt vor Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas. Und Carlos Sainz wird natürlich von Nico Hülkenberg ins Ziel kommen.
Das glaube ich auch. Carlos Sainz wird von Nico Hülkenberg ins Ziel kommen. Und Lewis Hamilton gewinnt das Rennen und wird Weltmeister, weil Sebastian Vettel ausscheidet. Dann Kimi Räikkönen Zweiter, Daniel Ricciardo Dritter und Hamilton holt sich auch die Pole. Das wird ein Lewis-Hamilton-Wochenende. Was sind eure Tipps? Sagt sie uns auch gerne über unsere Facebook-Seite. Sucht da nach Starting Grid. Liked uns dort. Empfehlt uns weiter bei iTunes mit Rezensionen. Das wird uns sehr, sehr freuen. Und wir haben bei Twitter eine Frage von Helge reinbekommen, wie wir denn den Vorverkauf für den Deutschland Grand Prix 2018 einschätzen. Da werden wir versuchen, offizielle Informationen reinzuholen, um da vielleicht auch die Einschätzung des Veranstalters zu haben. Dann in der nächsten Ausgabe von Starting Grid nächste Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, Formel1.de.
Bitte gerne.
Und mein Name ist Kevin Scheuren, wir sind raus. Und mal Ole, schieb uns raus.
Ja, wie Timo mache ich das hier ganz, ganz klassisch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein gutes Wochenende. Stellt euch einen Wecker. Ne? Qualifying ist um 11 abends, also ein bisschen Ausdauer ist gefordert und ich wünsche euch auch ein tolles Rennwochenende und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.